Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer des Radio Kontrafunk, ich begrüße Sie herzlich zur Sendung der Schweizer Zeit, die jeden Montag hier auf Kontrafunk ausgestrahlt wird. Die Schweizer Zeit ist das konservativ-bürgerliche Magazin aus der Schweiz, das Sachverhalte anspricht und Standpunkte vertritt, denen andere Blätter häufig eher aus dem Weg gehen. Mein Name ist Anjan Liebrand, ich darf seit 2024 für die Schweizer Zeit regelmäßig Sendungen moderieren. Ich freue mich sehr darauf und auch auf Echos aus der Zuhörerschaft. Mein heutiger Gast ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die eine bewegte und spannende Lebensgeschichte vorzuweisen hat und die es im Laufe der Zeit in die Politik getrieben hat. Ich begrüße herzlich hier auf Kontrafunk Daniel Frischknecht. Daniel Frischknecht, Jahrgang 1964, ist seit dem Jahr 2020 Präsident der Eidgenössisch-Demokratischen Union der Schweiz, kurz EDU Schweiz. Die EDU, gegründet 1975, ist eine kleine, aber in der Schweizer Politiklandschaft fest verankerte Partei, die auf der Basis christlicher Werte politisiert. Die EDU vereint gläubige Christen verschiedener Bekenntnisse und ist zurzeit mit zwei Abgeordneten im Nationalrat, dem schweizerischen Parlament, vertreten. Daniel Frischknecht ist Psychologe mit eigener Praxis in Romanshorn am Bodensee im Kanton Thurgau. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Von 2008 bis 2022 war er für die EDU im Grossen Rat der Legislative des Kantons Thurgau, davon mehrere Jahre als Fraktionspräsident. Als Vorsitzender der EDU Schweiz repräsentiert er die Partei gegen außen. Durch viele Medienauftritte und Kampagnen hat er nationale Bekanntheit gewonnen. Herr Frischknecht, ich bitte Sie zum Start der Sendung einige Worte zu Ihrer Person und zu Ihrem Werdegang zu erzählen.
Ja, beruflich habe ich eher einen unkonventionellen Weg hinter mir. Zuerst hatte ich die Handelsschule gemacht, später habe ich dann noch Schreiner, also Tischler, gelehrt. Und später habe ich dann die zweite Matur, also das Abi, nachgeholt und habe dann ein Psychologiestudium abgeschlossen.
Ja, und da sind Sie ja jetzt auch selbstständig tätig mit eigener Praxis, das schon seit längerer Zeit.
Ja, in diesem Jahr sind es gerade 20 Jahre, seit ich selbstständig bin. Aber ich hatte immer auch noch andere Aufgaben. Unter anderem war ich auch Dozent an der Polizeischule in Amriswil und habe dort Polizisten ausgebildet in Polizeipsychologie.
Eine wichtige oder ganz zentrale Rolle in Ihrem Leben spielt sicherlich der Glaube. Sie sind durch prägende Ereignisse zum Glauben gekommen. Mögen Sie uns davon erzählen und was bedeutet Ihnen der Glaube an Gott in Ihrem Leben?
Ja, das war eigentlich durch einen Tiefpunkt in meinem Leben. Mit 8 Jahren hatte ich einen Alkoholabsturz, den ersten, und später bin ich dann durch weiche Drogen ins Heroin gekommen. Und dann war ich während mehreren Jahren an der Nadel, heroinsüchtig, und wusste nicht mehr aus noch ein. Und dann hatte ich dann eine Begegnung mit Jesus Christus, habe mich eigentlich aufgesucht und habe mich angesprochen und gesagt, dass er mich brauchen will in der Gesellschaft als Sprachrohr. Ich konnte damals noch nicht sehr viel mit dieser Begegnung anfangen und trotzdem hat sie absolut mein Leben verändert. Ich habe dann später eine christliche Therapie gemacht und mein Leben neu geordnet. Ja, der Glaube hat für mich eine große Bedeutung. Er gibt mir Orientierung, ist für mich Kraftquelle, ist für mich eine Hilfe, aber letztendlich auch eine Quelle der Freude.
Wenn wir das so versuchen, zeitlich einzuordnen, wie alt waren Sie, bevor diese Entwicklungen zu Ihnen kamen, Sie zum Glauben zu Jesus Christus gefunden haben?
Also mit 22 bin ich über das Gefängnis in die stationäre Therapie eingetreten und habe dort eine 2-jährige Therapie absolviert. Und gerade anschließend habe ich dann die Tischlerlehre begonnen, für 4 Jahre und habe die dann abgeschlossen. Also ich war dann mit rund 28 Jahren, war ich dann mit meinem ersten Beruf fertig.
Ja, es ist beeindruckend, was Ihnen da gelungen ist. Und ja, kann mir vorstellen, das war sicher auch nicht immer einfach, oder? Da wieder den Halt zu finden. Aber das ist Ihnen ja wirklich auf beeindruckende Weise gelungen.
Ja, also nach der Therapie dachte ich, so, jetzt ist fertig. Aber als ich dann die Schreinerlehre gemacht habe, habe ich gemerkt, auch die Therapie geht weiter. Man muss sich halt dann, ja, mit fortgeschrittenem Alter muss ich mich trotzdem als Lehrling da durchschlagen. Und es war mit vielen Demütigungen auch verbunden. Aber ich denke, das hat mir eigentlich das Fundament gegeben, auch für die heutige Politik.
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt kann ich mir aber auch denken, wenn man da so, ja, das Leben neu ordnet, neue Herausforderungen annimmt, im Beruf sich verankern kann, auch mit der Familiengründung vorwärts geht, da ist wahrscheinlich der Entscheid, jetzt auch noch sich politisch zu betätigen, nicht gerade der zentralste. Wann und weshalb ist in Ihnen dann doch die Entscheidung gereift, sich politisch zu engagieren?
Ja, das war relativ spät. Also als ich zum Glauben gekommen bin, wollte ich eigentlich mit der Politik sicher nichts zu tun haben, weil ja, ich habe mein Leben neu geordnet. Ich habe es auf der Grundlage der Bibel und der Wahrheit habe ich das korrigiert. Und Politiker waren für mich immer Leute, die eigentlich ihren eigenen Nutzen suchen und nicht unbedingt den Willen des Volkes. Und darum, aufgrund des schlechten Images, konnte ich es mir gar nicht vorstellen, Christ und Politiker gleichzeitig zu sein. Das hat dann aber eine Begegnung mit einem Christen, der in der Politik tätig ist, in einer christlichen Partei. Mit einem Gespräch mit ihm hat dann das eine grundsätzliche Wendung genommen. Und ich habe mich dann, da war ich bereits schon 40 Jahre alt, habe ich dann wirklich gemerkt, ich muss Verantwortung übernehmen, auch in der Gesellschaft, auch vom Politischen her. Und ich bin dann Mitglied geworden, habe mich dieser Partei angeschlossen, eben auch der EDU damals. Und ich habe dann die Bezirkspartei aufgebaut und habe mich aufstellen lassen. Und ich wurde dann zu meiner Überraschung, bei der ersten Wahlen wurde ich bereits als Grossrat im Kanton Thurgau gewählt. Das war 2008.
Ja, das war ja in der Tat ein steiler Einstieg. Und heute sind Sie Präsident der Eidgenössisch-Demokratischen Union, EDU. Stellen Sie uns doch bitte die Partei vor. Was macht die EDU aus und worin sehen Sie Ihren Auftrag?
Ja, wir wollen eigentlich das christliche Erbe wahren, das wir in der Schweiz haben. Wir wollen die positiven Aspekte wie Familie, gute Bildung, das wollen wir eigentlich weiter pflegen. Wir wollen auch die Grundwerte der Schweiz wollen wir pflegen. Und von dort her sind wir eigentlich eine konservative Partei. Aber wir sind nicht durch das Band durch konservativ. Wir haben zum Beispiel auch in der Energiepolitik sind wir sehr offen auch für neue Möglichkeiten. Da sind wir zum Teil recht progressiv unterwegs. Wir wollen auch die Geothermie fördern, weil wir überzeugt sind, wir haben so viel Energie im Erdinnern. Diese Energie muss man einfach zutage fördern. Und dann hätten wir eigentlich viel weniger Probleme auch mit Energiefragen. Darum, wir sind auf der einen Seite sind wir eine konservative Partei, die diese Dinge, die sich bewährt haben, die wir auch weiterhin pflegen wollen. Und auf der anderen Seite sind wir auch offen für Neues, aber nicht einfach nur um des Neues willen, sondern das muss wirklich auch überzeugend sein.
Ja, und Stichwort könnte auch sein, eine Art Korrektiv, oder? Gegenüber dem, ja, man hat ja auch das Gefühl, wer die Schweizer Politik verfolgt, die EDU ist nicht die Partei, die immer mit dem Strom schwimmt.
Nein, wir sind überhaupt keine Mainstream-Partei, im Gegenteil. Wir haben ein Stück weit auch eine Wächterfunktion in der Schweiz, dass wir wirklich auch dort, wo wir sehen, da sind Entwicklungen im Gange, wie so Ideologien wie LGBT, die sich immer mehr in den Schulen da einschleusen und die Geschlechtsangleichungen, die man bereits mit 16 Jahren anwenden kann, ohne dass man seine Eltern, die ja nach wie vor für einen verantwortlich verantwortlich sind, einführen. Dort sind wir sehr, sehr kritisch und wir wehren uns auch dagegen, gegen solche Entwicklung, weil wir diese als sehr destruktiv wahrnehmen. Und dort wollen wir diese Dinge, die sich bewährt haben, auch bewahren.
Ja, die EDU ist ja bald bereits 50 Jahre alt, wurde in den 70er Jahren im Kanton Bern gegründet und nahm dann ihr Wachstum in Angriff. In welchen Regionen ist die EDU heute besonders stark? In welchen Kantonen gibt es die EDU und wo noch nicht? Wo sehen Sie Wachstumspotenzial für die Partei?
Also im Aargau haben wir Kantonsräte, wir haben im Kanton Schaffhausen haben wir Kantonsräte, in Zürich, im Thurgau, wo ich herkomme, haben wir eine eigene Fraktion, wie auch in Bern. Dann ist die EDU auch im Kanton Graubünden und in St. Gallen, dort haben wir jetzt gerade neu einen Kantonsrat gewonnen. Und Wachstumspotenzial gibt es vor allem in der Innerschweiz. So in Schwyz, Uri, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug. Dort stehen wir kurz vor der Sektionsgründung. Also die ganze Innerschweiz, die eigentlich konservativ ist, dort gibt es schon noch Potenzial und dort haben wir auch das Ziel gesetzt, dass wir eigentlich bis Ende der Legislatur, der jetzigen Legislatur, eigentlich überall vertreten sein wollen in der Schweiz.
Genau, also Kantonsrat, das ist ein kantonales Parlament, also zu vergleichen mit einem Landtag in Deutschland. Und da ist die EDU in verschiedenen Kantonen in den Parlamenten vertreten. Jetzt, wenn man die Geschichte der Partei anschaut, muss man sicher noch erwähnen, dass sie vor allem im reformierten, freikirchlichen Umfeld ihren Ursprung hat, dort auch besonders präsent ist. Was aber noch ein weißer Fleck ist, oder wie Sie es auch angetönt haben in der Zentralschweiz, das sind die katholischen Kantone und Katholiken generell. Erachten Sie es für realistisch, diese Katholiken künftig erreichen zu können? Will man das überhaupt? Gibt es überhaupt Chancen und Anknüpfungspunkte?
Also wir sehen da durchaus ein Potenzial, zumal jetzt die CVP, die ist die heutige Mitte, die hat sich eigentlich sehr von den christlichen Werten auch verabschiedet. Und dort ist natürlich auch Platz frei geworden für Leute, die konservativ denken. Die fühlen sich zum Teil nicht mehr wohl in der Mitte. Und das sind im Moment Wähler, die nirgends zu Hause sind. Und dort besteht durchaus Potenzial für die EDU, dass wir diese gewinnen könnten für uns. Und wir haben ja wirklich eine verlässliche Politik und das zeigt sich einfach daran auch, dass die Leute, sie wollen wieder je unsicherer, dass die ganze gesellschaftliche Situation ist, desto mehr entsteht ein Bedürfnis nach Festigkeit, nach Verlässlichkeit und genau da ist die EDU zu Hause.
Ja, Sie sagen es richtig. Es ist schon interessant, dass jetzt ein Vakuum entstanden ist. Also ursprünglich ja mal die katholisch-konservative Bewegung, die sich dann später in CVP umgewandelt hat. Die hat vor ein paar Jahren entschieden, dass C, mit dem lasse sich in urbanen, modernen Schichten ja nichts mehr gewinnen und haben sich dann umbenannt in die Mitte. Wie Sie sagen, das ist also schon ein Potenzial, das hier frei geworden ist, also keine Partei mehr hat das C im Namen. Und die EDU ja aber interessanterweise auch nicht, oder? War das mal ein Thema, das C aufzunehmen oder spezieller zu betonen, vielleicht auch im Parteinamen?
Ja, wir haben, nachdem die CVP ihren Namen verlassen hat und sich umbenannt hat in die Mitte, haben wir das wirklich auch für uns geprüft, ob wir das C in unserem Namen aufnehmen wollen. Ja, und ich war eigentlich dafür, ich hätte das sehr gerne gesehen, um auch ganz klar Farbe zu bekennen, für was das wir stehen. Wir stehen für das C, wir sind dankbar für das C und wir haben vieles erreicht in der Schweiz wegen dem C. Und darum, ich hätte das sehr gerne gesehen, doch letztendlich hat sich keine Zweidrittelmehrheit gebildet, wo wir das ändern hätten können. Und darum, ja, jetzt heißen wir halt immer noch EDU. Also die Verpackung ist immer noch dieselbe, also auch der Inhalt vor allem. Und ich kann damit leben. Es wäre aber schön gewesen, wenn wir diesen Wechsel hätten nachvollziehen können.
Ja, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif oder vielleicht muss es auch so sein. Jetzt ist noch interessant, in der Schweiz gibt es mit der Evangelischen Volkspartei EVP noch eine weitere traditionsreiche Partei, die sich zu christlichen Werten bekennt. Wieso gibt es mit EDU und EVP in der Schweiz zwei explizit christliche Parteien? Worin unterscheidet sich die EDU von der EVP und welche Positionsbezüge würden ohne die EDU fehlen?
Also die Präsidentin Lilian Studer hat letztens in einer Fernsehsendung gesagt, ja, im Zentrum der EVP ist der Mensch. Und ich habe dann mir überlegt, ja, wie ist das bei der EDU? Und bei der EDU soll wirklich im Zentrum der Partei soll wirklich Gott sein. Und wenn man da zwei unterschiedliche Zentren hat und die Gewichtung entsprechend ist, da kommt man einfach auch auf andere Lösungen. Das hat man auch gesehen bei der Revision des Betäubungsmittelgesetzes. Die EVP, die wollten den armen Leuten helfen und waren für die Drogenabgabe, für die Heroinabgabe, wie wir früher auch schon die Methadonabgabe eingeführt haben in der Schweiz. Und wir selber sehen nicht in der Abgabe von Drogen eine Lösung des Drogenproblems, sondern die Herzen, die müssen eigentlich neu gemacht werden. Die müssen, wie ich das selber auch erlebt habe in meinem Leben, wir müssen uns neu ausrichten, neu organisieren und dann machen wir keine Symptombehandlung, sondern wir machen wirklich eine Wurzelbehandlung und dann gibt es neues Leben und aus dem heraus kann man sich neu organisieren. Darum, ja, wir wollen wirklich christuszentriert politisieren.
Ja, kann man vielleicht vereinfacht zusammengefasst auch sagen, die EVP ist eher Mitte-Links und die EDU vielleicht Mitte-Konservativ, bürgerlich-konservativ?
Ja, also die EDU, wir sind Mitte-Rechts, eine Mitte-Rechtspartei, eigentlich vom Rechts-Links-Spektrum sind wir eigentlich unter der FDP und wir sind links neben der SVP. Viele sehen uns immer rechts neben der SVP. Wir sind nicht so rechts, wie es die Medien zum Teil sehen wollen. Sie sehen das vor allem aus dem anderen Fadenkreuz heraus, nämlich dass wir einfach konservativ sind und nicht liberal, sehen sie uns automatisch auch mehr als rechts. Darum kommen sogar manchmal Ausdrücke wie rechtsextrem oder ultrarechts und weiß ich nicht was. Hat eigentlich nichts mit der Realität zu tun. Man kann das im Smartvote jederzeit nachschauen.
Ja, diese unterschiedlichen Profile, die die Parteien haben, erklären vermutlich auch, warum es beide gibt, warum es eine Koexistenz da ist und warum vielleicht beide Parteien unterschiedliche Lager ansprechen. Und wenn Sie ja die Unterschiede erwähnen, die sicher auch ganz konkret zu messen, welche politischen Schwerpunkte oder Themen werden behandelt? Und Sie haben jetzt angesprochen, in der Drogenabgabe ist so ein Unterschied, wo die EVP vielleicht liberaler ist. Aber da gibt es vermutlich noch ganz viele andere Beispiele, wo die EVP es nicht unbedingt nötig hatte, Position zu beziehen. Also Stichworte sind ja da Abstimmungskämpfe in Wertefragen. Oder wo zeigt sich das auch noch? Ist es auch eine Frage der Zusammenarbeit, dass es nicht immer einfach ist mit dieser EVP?
Ja, also eben, es gibt noch andere Themen, wie beispielsweise die Abtreibung. Das ist bei uns, bei der EDU, ist das ganz klar, oder? Wir sind für das Leben und nicht für den Tod. Und da gibt es halt bei der EVP eher Kompromisse oder dann gibt es so assistierte Suizide. Wir sind gegen den Tod. Wir dürfen nicht Gott spielen, sondern Gott entscheidet über die Existenz des Lebens und auch über die Beendigung des Lebens. Und wenn wir da als Menschen meinen, wir wüssten das besser, dann spielen wir Gott und legen uns eigentlich letztendlich mit Gott an, ob wir uns jetzt da als christlich nennen oder nicht, dann haben wir einen Widerspruch in sich.
In ihrer Geschichte hat die EDU immer wieder bewiesen, dass sie bei gläubigen Christen, aber auch darüber hinaus, stark mobilisieren kann. Wenn die EDU ein Referendum, also eine Unterschriftensammlung gegen ein beschlossenes Gesetz im Parlament, dass es zur Abstimmung kommt, oder eine politische Kampagne lanciert, kann man sich sicher sein, dass die EDU eine beträchtliche Anzahl an Menschen hinter sich vereinen kann. Wie ist diese Mobilisierungsstärke und die Verankerung der Partei zu erklären? Denn dass sich so eine kleine Partei wie die EDU im politischen Wettstreit etablieren konnte, scheint mir alles andere als selbstverständlich.
Ja, man kann die EDU mögen oder nicht, aber eines kann man ihr sicher nicht absprechen, dass sie nämlich verlässlich ist und dass man auf sie zählen kann. Und das wissen die Leute mittlerweile, auch wenn sie zum Teil in gewissen Fragen anderer Meinung sind. Trotzdem, wenn es um irgendetwas geht, sei es wie das jetzt auch kürzlich gewesen ist mit der Frage bei Corona, da wissen sie einfach, auf die EDU kann man sich verlassen. Und das ist ein Wert. Und wir haben auch im letzten Herbst bei den Nationalratswahlen haben wir auch den Slogan der Wahrheit verpflichtet. Im Moment, also in der Gesellschaft wird so vieles gelogen, wird gefaked und ja, auch die Medien sind nicht mehr verlässlich. Heute steht das, morgen etwas anderes. Und die Leute, die bekommen wieder zunehmend eine Sehnsucht nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit. Und ich denke, da kann die EDU eine wichtige Rolle spielen.
Ein Schwerpunkt der EDU, wir haben es schon angeschnitten, sind vor allem auch gesellschaftspolitische Themen, bei denen es um Werte und um Haltungsfragen geht. So war die EDU in den letzten Jahren bei mehreren sehr prominenten, wichtigen Auseinandersetzungen ganz vorne mit dabei. Zu nennen ist dabei zum Beispiel das Referendum gegen die sogenannte Ehe für alle, über die wir in der Schweiz im September 2021 abgestimmt haben. Worum ging es bei dieser Vorlage genau? Was waren Ihre Argumente? Und weshalb haben Sie und die EDU entschieden, dagegen anzutreten?
Ja, bei dieser Abstimmung ging es eigentlich um zwei Dinge. Erstens, die Ehe zwischen Mann und Frau, die wollte man einfach erweitern. Und für uns ist ganz klar, es gibt nur eigentlich eine Ehe zwischen Mann und Frau. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil es die Grundlage der Menschheit darstellt. Jeder Mensch, der hier existiert, ist eigentlich aus dieser Verbindung von Mann und Frau entstanden. Selbst diese Leute, die sich für LGBTs stark machen, die haben beide einen Vater und eine Mutter. Und das ist die Quelle der Menschheitsgeschichte, dass Mann und Frau gibt. Und das ist auch die einzige Konstellation, wo auf natürlichem Wege ja ein Weiterentwickeln gibt, eine Vermehrung gibt. Alles andere kann man wünschen oder machen und tun, was man will, aber es entsteht eigentlich nur aus dieser Konstellation zwischen Mann und Frau, entsteht neues Leben. Der zweite Punkt war die Samenspende. Und auch hier merkt man einfach, der Mensch in seiner ganz egoistischen Art und Weise, er will gewisse Dinge selber kontrollieren, er will gewisse Dinge selber steuern. Und Samenspende, da wird der Mensch materialisiert. Das heißt, vom Natürlichen weg kommt das Element, dass der Mensch bestimmen kann, wann, wo, wie viel Kinder das da entstehen sollen. Und Kinder sind eine Gabe Gottes, heißt es in der Schrift, und da sind wir absolut davon überzeugt. Und wenn der Mensch meint, er könne mit Samenspende die Menschheit kontrollieren und irgendwie steuern, dann spielt er wiederum Gott. Und das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Darum haben wir ja mit allen Mitteln gegen die Ehe für alle und damit verbundenen Samenspende haben wir angekämpft, aber leider verloren.
Ja, es war wirklich spannend oder eigentlich eine Art Trick oder man kann sich fragen, wie lauter das es war, die Vorlage Ehe, also den Ehebegriff zu öffnen, auch für nicht-heterosexuelle Paare, hat man in einem Paket zusammengemixt mit der Legalisierung von Samenspenden für lesbische Paare. Also lesbische Paare haben jetzt einen Anspruch darauf, Samenspende anzuwenden, damit sie den Kinderwunsch realisieren können. Und darüber wurde ja in der Schweiz breit diskutiert. Man hat ja auch gemerkt, die LGBT-Lobby, also Lesben, Schwulen, Bisexuelle, Trans, also das ist ja die Abkürzung für diese Lobby, die hat in der Schweiz wie auch europaweit extremen Rückenwind. Die haben da volle Propaganda gemacht, sogar Unternehmen haben sich ja noch beteiligt. IKEA hat sich dafür ausgesprochen, andere Unternehmen. Also war dann interessant, immerhin aber am Schluss doch fast 4 von 10 Schweizer Bürgerinnen und Bürger doch noch Nein gestimmt. Also wie haben Sie diese Zeit erlebt im Abstimmungskampf? Ich kann mir vorstellen, wenn man sich so exponiert wie Sie, hat man da nicht nur immer Zuspruch.
Ja, ich habe beide Seiten erlebt. Auf der einen Seite natürlich die offene Ablehnung von diesen Verfechtern der Ehe für alle und die waren zum Teil auch sehr, sehr primitiv. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr, sehr viel Zuspruch erfahren aus der Bevölkerung. Leute haben auch sich geäußert, dass sie sehr großen Respekt und Achtung haben vor uns, dass wir für unsere Meinung und für unsere Überzeugung hinstehen. Und ja, aber man sieht halt wirklich, in der Gesellschaft herrscht heute wie ein Geist der Feigheit. Das heißt, man orientiert sich nicht mehr nach oben, sondern nur noch nach rechts und links. Was macht der Nachbar? Wie entscheidet er sich? Und dann läuft man mit der Menge mit. Letztendlich sind ja die Leute wie früher, laufen sie im Stechschritt einfach diesen Leuten hinterher, wo einfach die größere Menge ist. Und das finde ich zum Teil schade, dass die Leute sich eigentlich selbst verleugnen und nicht mehr den Mut haben, zur eigenen Meinung zu stehen. Es ist auch so, dass zum Teil halt die Meinung, die eigene Meinung oder die abweichende Meinung vom Mainstream sehr oft auch an den Pranger gestellt wird von den Medien selbst. Und das schüchtert ein. Und wenn jemand nicht unbedingt eine starke Persönlichkeit hat, ein Rückgrat hat, dann knicken die Leute halt sehr oft ein und reden ja den Leuten nach dem Munde.
Ja, wie gesagt, waren Sie eine der prägendsten Figuren in diesem Abstimmungskampf und haben da diesem allgemeinen Zeitgeist auch entgegengetreten und waren ja unter anderem in verschiedenen Medien präsent, so auch in der grossen Fernsehdebatte des Schweizer Fernsehens. Da muss man vielleicht noch speziell erwähnen, also wie war das so als Präsident der EDU im Schweizer Fernsehen einen Standpunkt zu vertreten, wo man weiß, Moderatoren und alle, also die grosse Mehrheit der anderen politischen Player sind gegen einen. Was stärkt einen in solchen Momenten? Was gibt einem da Rückenwind?
Ja, da spielt natürlich auch wieder der Glaube eine große Rolle, dass man, auch wenn man selbst so wie einer Arena ist, ja wie ein bisschen eine Löwengrube, und trotzdem merkt man, ja, man ist nicht alleine. Man ist nicht alleine, man steigt da hinein, aber letztendlich ist man nicht alleine in dieser Löwengrube. Das hat sich auch geäußert in dem, dass ich wirklich einen großen Frieden hatte, einen inneren Frieden, eine Zuversicht und auch nicht mich rechtfertigen musste, sondern dass ich einfach merkte, nein, ich kann offen und ehrlich meine Meinung sagen. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich auch selbst von den Moderatoren ist eigentlich eine große Anerkennung und Respekt entgegengekommen. Ich hatte im Vorfeld auch schon Mails mit Hochschulprofessoren, die da über mich hergezogen sind, und die haben dann die Sendung Arena geschaut und haben dann im Nachhinein mir gratuliert zu meinem Verhalten in der Sendung, und das hat mich dann sehr gefreut, dass die Leute mindestens die Größe hatten, ihre Ansicht über mich zu ändern und auch dazu zu stehen.
Ja, um den Block LGBT-Themen vielleicht noch abzuschließen, was mit dieser Vorlage Ehe für alle und Samenspende für lesbische Paare jetzt festgehalten wurde, ist ja eine offenkundige Ungleichbehandlung, die man nicht leugnen kann. Lesbische Paare können jetzt ihre Kinderwünsche per Gesetz durchsetzen. Es gibt auch da ja eine gesetzlich vorgesehene Vaterlosigkeit. Bei schwulen Paaren ist es aber nicht so. Und da liegt es doch auf der Hand, oder wie sehen Sie das in der Zukunft, dass da Forderungen wie nach der Legalisierung der Leihmutterschaft oder andere Bereiche im LGBT-Bereich, dass die noch auf uns zukommen? Wie schätzen Sie das ein? Was kommt in diesen Themen noch auf Europa und die Schweiz zu? Oder ist das Thema jetzt vorbei und wir können uns Wichtigerem ordnen? Oder kommt da erst recht später noch ein grosses Powerplay?
Ja, das wird schon noch ein Powerplay geben. Im Moment ist das jetzt ein bisschen zurückgedrängt worden, auch durch den Krieg in der Ukraine, weil wir wissen, dass vor allem aus der Ukraine sehr, sehr viele Kinder eigentlich produziert wurden für den europäischen Raum. Es hat ja mal einen Stopp gegeben aufgrund auch des Krieges und da haben sie in der Bahnhofhalle haben sie etwa 40 oder 50 Babys gesehen, die eigentlich bereits schon lieferfertig dort waren. Und das hatten die Leute ein bisschen erschüttert, weil die es nicht wussten, aber diesen Kinderhandel, den gibt es ja schon lange. Und das ist auch zum Teil die Doppelbödigkeit, die EU auch sehr stark stört. Auf der einen Seite wendet man sich gegen den Kinderhandel und redet immer von Kinderhandel. Auf der anderen Seite schaffen wir Gesetze, die eigentlich den Kinderhandel sogar legitimieren. Also dass bestimmte Bevölkerungsgruppen solche Kinder sich einfach besorgen können für zwischen 60 und 100.000 Franken. Und das ist Menschenhandel. Also auf der einen Seite bekämpft man das, auf der anderen Seite schafft man sogar Gesetze, dass man das einführt. Und das ist eine riesen Doppelbödigkeit. Und ja, das ist etwas, wo wir auch nachher, wenn der Krieg mal vorbei ist und ja, diese Thematik wieder vermutlich mehr im Zentrum stehen wird, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen und wo wir uns auch dagegen wehren werden. Weil das schwächste Glied an der Kette sind ja nicht der Mann oder die Frau oder die beiden Frauen oder die beiden Männer. Das schwächste Glied an der Kette ist immer noch das Kind. Und das Kind ist nicht in der Lage zu wählen, sondern das Kind wächst dann halt so auf, wie es die beiden sogenannten Eltern entschieden haben. Und sie haben kein Mitspracherecht. Und das Verrückte ist, dass sie bis 18 Jahren eigentlich auch nicht erfahren dürfen, wer der Vater, wer die Mutter ist, woher das sie stammen. Und das ist wirklich ein Menschheitsvergehen. Ja, weil eigentlich haben wir in der Verfassung die garantierte Zusage, dass jedes Kind erfahren soll, wer ihr Vater oder ihre Mutter ist. Und das wird hier einfach umgangen. In letzter Zeit ist das sowieso ein bisschen wie ein Sport geworden, dass man unsere Verfassung mit den Füßen tritt und sie umgeht. Man schaut nur noch, wie man sie umgeht und nicht mehr, dass man sie einhalten kann. Und auch für das steht die EDU, dass wir wirklich an diesen Werten auch der Verfassung festhalten sollen, weil die hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Nämlich die Schweiz, die immer noch ein Vorzeigeland ist. Und wenn wir das so leichtfertig aus den Händen geben, dann zerfällt alles in sich.
Klare Worte von Daniel Frischknecht zur Leihmutterschaft, Kinderhandel, Doppelbödigkeit. Wir gehen thematisch weiter zu einem anderen wichtigen Block, und zwar zur Corona-Zeit. Darin hat die EDU stark an Profil gewonnen. Und deshalb möchte ich Sie fragen, Herr Frischknecht, wenn wir die Auslegeordnung machen, wie hat sich die EDU in dieser Zeit zu den staatlichen Corona-Massnahmen, unter anderem zur Impffrage, positioniert und welche Aktivitäten hat sie in diesem Zusammenhang entfaltet?
Ja, also grundsätzlich, wir waren ja nicht von Anfang an maßnahmekritisch unterwegs, aber wir sind es eigentlich immer mehr geworden. Das heißt, wir haben ja zuerst auch nicht gewusst, wohin diese Reise führt mit diesem Corona und mit den entsprechenden Maßnahmen. Aber je mehr, dass wir gehört haben, desto misstrauischer sind wir geworden. Zuerst haben sie sich stark gemacht, dass man Masken trägt. Auf einmal hat es geheißen, dass die Masken keine große Wirkung zeigen. Später hat man dann erfahren, dass sie gar keine Masken mehr hatten. Dann ist dann ein PCR-Test in Umlauf gekommen, wo da selbst der Erfinder dieses Tests gesagt hat, er sei absolut nicht für das bestimmt, für das er eingesetzt wird. Auch das war absolut unwissenschaftlich. Dann hat man bei der Registrierung, weil es offensichtlich zu wenig Tote gab, von der ganzen Notszenarium, das man inszeniert hat, hat man angefangen, nicht nur die Toten zu nehmen, die an Corona gestorben sind, sondern man hat auch Leute unter die Toten gezählt, die einfach mit Corona gestorben sind. Also wenn jemand mit dem Auto in einen Baum gefahren ist und er war positiv mit Corona infiziert, so war er ein Corona-Toter. Und das hat uns einfach immer mehr aufhorchen lassen und auch misstrauisch werden lassen gegenüber diesen Maßnahmen. Und als dann die Impfung gekommen ist, ja, da haben wir dann auch gemerkt, hey, was geht denn hier ab? Man hat die relativ schnell auf einmal so einen Impfstoff, aber nicht einen nach herkömmlichen Totstoffen, sondern eigentlich ein mRNA, etwas völlig Neues. Und ja, man hat nicht irgendwo abgewartet, bis man die Wirksamkeit getestet hat, die Qualität getestet hat, die Sicherheit getestet hat. Man hat es einfach eingeführt, weil der Druck auch da war. Und später hat man dann erfahren, ja, dass die Wirksamkeit, man hat immer zwischen 90% und 95% hat man geredet und das sei absolut sicher. Heute weiß man, dass die Wirksamkeit überhaupt nicht gegeben war, sowohl was die Weiterverbreitung noch die Selbstinfizierung anbelangt. Beides war eigentlich nicht gegeben und das hat man aber versprochen. Unter diesem Dach haben sich auch viele im Glauben dann impfen lassen. Ja, man hat Impfpässe geschaffen oder auf dieser Grundlage und hat da mit Drohungen und Bußen und alles hat man da eingeführt und das durchgesetzt. Heute weiß man, dass das wirklich ein großer Fake war. Und das hat uns schon nachdenklich gemacht. Ich meine, als christliche Partei heißt es, man solle für die Obrigkeiten beten, was wir auch machen. Aber das heißt nicht, dass wir alles einfach mittragen müssen. Ich hatte ja auch mit dem religiösen Kreis Diskussion, da haben die Leute auch gesagt, man muss den Obrigkeiten gehorchen. Da habe ich gesagt, ja, und wie war das vor 90 Jahren in unserem Nachbarland? Da haben sie auch blind den Obrigkeiten gehorcht. Wir wissen heute mehr. Also die Selbstverantwortlichkeit, die schließt sich nicht aus. Ja, wir wollen beidem gerecht werden. Auf der einen Seite wollen wir wirklich unser Staat, wollen wir unterstützen. Aber wenn wir merken, dass wir vom Staat her nicht wirklich die Sicherheit gegeben wird, dann wehren wir uns auch dagegen. Weil wir sollen ja letztendlich des Volkes Bestes suchen. Und da gehört auch Schutz und Sicherheit dazu.
Die Folgen der staatlichen Corona-Politik beschäftigen die Menschen noch heute. Welche Aspekte sind Ihnen diesbezüglich in der Zukunft wichtig?
Ja, wenn etwas mal geschehen ist, dann ist immer wichtig, dass man eine Analyse macht der stattgefundenen Situation. Also man sollte wirklich, was da alles stattgefunden hat, sollte man eine saubere Aufarbeitung machen, was ist gut gegangen, was ist nicht gut gegangen. Und bevor man wieder in die Zukunft geht, muss man immer die Dinge aufarbeiten, weil sonst lehrt man nicht aus diesen Vorgängen. Und genau das macht man jetzt. Man schaut schon wieder, wenn die nächste Epidemie kommt, was wird die Impfung, und man geht einfach weiter. Dabei haben wir Leute mit Impfnebenwirkungen, die waren vorhin gesund, die sitzen heute im Rollstuhl. Wir haben Geburtenrückgänge, die sich nicht erklären lassen, und zwar genau seit dem Zeitpunkt, als man mit der Impfung eingesetzt hat. Wir haben eine Übersterblichkeit. Genau seit dem Einsetzen der Impfung, und zwar nicht unbedingt jetzt von über 65-Jährigen, sondern darunter. Und das sind Dinge, die sollten wir unbedingt klären und aufarbeiten, bevor wir einfach weitergehen. Alles andere ist für uns fahrlässig.
Ein wichtiges Wesensmerkmal, das leider durch tragische Ereignisse ab dem Oktober 2023 wieder globale besondere Wichtigkeit erhalten hat, ist die Unterstützung der EDU von Israel. Wieso diese Treue zu Israel? Was liegt dieser Einstellung zugrunde?
Ja, wir als christliche Partei, das ist klar, oder? Die Wurzel des Christentums ist im Judentum. Und das ist wirklich die Wurzel, und wir sind nur aufgepfropft als Christen. Wir sind der Stamm, aber die Wurzel trägt den Stamm und nicht der Stamm trägt die Wurzel. Und als Krönung ist Jesus Christus mit seiner ganzen Christenheit ist er und den Juden zusammen, oder? Macht das eigentlich ja die Braut aus. Und die Wurzel von den Juden oder die örtliche Wurzel der Juden, das ist ganz klar der Staat Israel. Und wir haben dadurch eine tiefe Verbundenheit mit dem Volk Israel. Das heißt nicht, dass Israel alles richtig macht, dass es sich immer richtig verhält. Im Gegenteil, sie können sehr, sehr mühsam sein, sich mühsam verhalten und sich auch an gewisse Konventionen nicht halten. Trotzdem, das sind zwei Dinge. Das heißt nicht, dass Juden und Israeli automatisch heilige Leute wären. Aber es gibt einen geschichtlichen Zusammenhang und es gibt auch einen zukünftigen Zusammenhang, der uns einfach ja in eine gewisse Ehrfurcht bringt vor diesem auserwählten Volk.
Ja, ich habe in Erinnerung, dass Sie es mal sehr anschaulich beschrieben haben. Verhältnis Christentum zum Judentum oder auch zum Staat Israel sei vergleichbar mit dem Verhältnis Eltern und Kinder. Können Sie das etwas erläutern?
Ja, also die Kinder sind wegen den Eltern auf dieser Welt und nicht umgekehrt. Und die Juden, die waren vor uns und das ist wirklich die Wurzel, aus dem unser ganzer Glaube entstanden ist. Und dann kommt noch etwas dazu, Jesus Christus, nachdem wir ja den Namen haben, Christen, oder er wurde als König der Juden, wurde er gekreuzigt. Also seine Schuld war, dass er der König der Juden ist. Also wie können wir Christen sein, ohne uns nicht mit den Juden zu verbinden, wenn unser Vorbild sich König der Juden nennt und er ist es auch. Und darum, das lässt sich gar nicht dividieren und sonst hat man eine völlige destruktive DNA, die man mit sich herumträgt. Und das ist einfach wichtig, diese Zusammenhänge zu wissen.
Ein weiteres Schwerpunktthema, das von den meisten anderen Parteien stiefmütterlich, von der EDU aber mit viel Herzblut vertreten wird, ist der Lebensschutz. Wie sieht der Einsatz der EDU für den Schutz des ungeborenen Lebens aus und welche Herausforderungen sind gegenwärtig aktuell?
Ja, wie ich schon erwähnt habe, ist wirklich der Lebensschutz, das ist wirklich von der Zeugung bis zum Tod. Und gerade das Schwächste gehört geschützt und das ist halt das ungeborene Leben. Und ja, wir machen jedes Jahr auch am Marsch fürs Leben mit. Und wir haben auch in mehreren Kantonen Babyklappen geschaut, dass es Babyklappen gibt, wo Leute in Not, junge Mütter in Not wirklich ihre Babys dort auch abgeben können, wenn sie nicht in der Lage sind, es zu ernähren und erziehen. Wir haben aber auch Vereine, die sich bereit erklärt haben oder das auf ihre Fahne geschrieben haben, dass wenn eine Mutter da ist, die nicht in der Lage ist, das Kind selber zu begleiten, dass sie diesen Leuten helfen, auch finanziell. Und das ist sehr wichtig, dass wir nicht nur sagen, man dürfe nicht abtreiben, sondern dass den Leuten, die sich dann wirklich auch daran halten und sie von einer Abtreibung absehen, dass die dann auch entsprechende Unterstützung erhalten. Und da sind wir auch von der EDU, sind wir sehr stark eigentlich von Anfang an involviert gewesen.
Ja, was für Perspektiven haben wir in diesem Bereich überhaupt? Also, es ist ja auch bei uns festzustellen, dass Diskussionen rund um Abtreibung sehr emotionsgeladen sind und gerade Befürworter Kritik oder abweichende Haltungen schnell mal als Ketzerei bezeichnen. Gerade feministische Kreise sind teilweise sehr aggressiv unterwegs. Was für Chancen rechnet sich die EDU ein, dass man den Lebensschutz stärken kann in der Schweiz? Gibt es da vielleicht Projekte oder was sind so Ansätze, die man verfolgt?
Ja, wir werden uns weiterhin für den Schutz des Ungeborenen einsetzen, auch wenn die Tendenz in eine andere Richtung geht, obwohl es sind nach 50 Jahren auch aus Amerika auf einmal wieder völlig überraschende Impulse gekommen. Es gibt auch andere Länder in Europa, die durchaus noch konservativer unterwegs sind. Also die Leute, die vor allem das sagen, mein Bauch gehört mir, oder die sind vor allem einfach sehr lautstark. Und etwas muss man schon sagen, oder? Das tönt so logisch nachvollziehbar. Mein Bauch gehört mir und quasi was alles da drin ist auch. Aber wie sieht es denn mit dem Ungeborenen aus? das ist ihr Leben. Und jedes Lebewesen hat ein Recht auf Leben und nicht nur die Person, welche neues Leben in sich trägt, sondern das Baby, das Kleinkind, das ist genauso wirklich dem Schutz unterstellt und hat ein Lebensrecht. Und dieses Lebensrecht, das wollen wir wirklich auch nach wie vor, wollen wir das vertreten.
Damit eine Partei von der breiten Bevölkerung wahrgenommen wird, ist sie nicht zuletzt auch auf die Medien angewiesen. Mit vielen Medien macht die EDU, genauso wie andere Kräfte, die vom Mainstream abweichende Haltungen vertreten, aber wohl nicht immer die besten Erfahrungen. Entweder wird man, kann ich mir vorstellen, totgeschwiegen oder geframed, sprich in eine unvorteilhafte Ecke gedrängt. Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien in der Schweiz und was sind die Strategien der EDU, um sich trotzdem Gehör zu verschaffen?
Ja, also die Medien, das ist ja die sogenannte vierte Gewalt. Ja, leider verschreiben sich die Medien heute immer mehr dem Boulevardjournalismus anstatt dem Investigativjournalismus, wo Dinge aufgeklärt werden, wo Dinge informiert werden, wo Dinge auch ja ans Licht kommen, wie es früher der Fall war. Heute sind sie vorwiegend Mittel für Propaganda, wie Themen Feminismus, LGBT, Woke, Cancel Culture und solche Dinge zu transportieren. Und mir hat das auch wahnsinnig zu denken gegeben, als vor 2 Jahren mit Ehe für alle, dass sich Moderatoren sogar öffentlich geärgert haben, dass sie nicht ein klares Bekenntnis ablegen können für die Ehe für alle. Also die Journalisten, die haben schon gar kein grundsätzliches Verständnis mehr für ihren Beruf. Sie sehen sich nur noch als Propagandisten und sie sehen sich nicht mehr als Journalisten, die irgendwo sich dem Wort gegenüber verpflichten, sondern sie sehen sich nur noch zum gewisse Themen, die Agenda, ihre Agenda, ihre linke Agenda vorschreiben, um die einfach zu propagieren. Und da verlassen sie eigentlich, ja, ihre Tugend und sie verüben mehr und mehr Tugendterror. Also sie schreiben vor, was wir zu denken und zu halten haben, was wir abzustimmen haben. Ja, und das ist schon eine bedenkliche Entwicklung. Wir selber, wie wollen wir dem entgegentreten? Wir machen einfach sehr viel Basisarbeit. Das heißt, wir hoffen uns nicht sehr Unterstützung vom Mainstream, sondern wir schauen einfach, dass wir an der Basis kleinen Blättlein aufklären können, beschreiben können, was unsere Haltung ist, wieso und warum, und dass wir so das Volk erreichen wollen. Auch die sozialen Medien nutzen wir natürlich und schauen dort auch, dass wir die Leute auch wirklich bei der Stange halten können.
Also mehr direkt zu den Bürgern und Wählern statt den Weg über die Medien. Interessant. Wir nähern uns bereits schon langsam dem Ende unseres Gesprächs, das wieder wie im Flug vorbeiging. Zum Schluss möchte ich noch kurz einen Ausblick oder auch eine Lageanalyse wagen mit Daniel Frischknecht. Da möchte ich starten mit der allgemeinen Frage, Herr Frischknecht. Wie beurteilen Sie die aktuelle Weltlage? Also wenn man ja sieht, häufig ist dann von Kommentatoren von einer Zeitenwende die Sprache in christlichen Kreisen. Ja, gibt es natürlich auch viele Stimmen, die sagen, wir sind in der Endzeit. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage und welche Rolle sehen Sie da vor allem auch bei der EDU in diesem Spannungsfeld? Was für Chancen ergeben sich? Wie kann man sich da einbringen und etwas beeinflussen?
Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr sensible Weltlage, oder? Also man weiß nicht, was der Westen macht, man weiß nicht, was der Osten macht. China ist immer auch noch im Hintergrund, die sind ja immer in Lauerposition, wollen eigentlich auch am liebsten Europa und Afrika untergraben. Auch dort müssen wir auf der Hut sein. Was wir einfach wollen als EDU in der Schweiz, ist einfach, wir wollen standhaft sein und zu unserer Überzeugung auch in schwierigen Zeiten stehen. Wir wollen diese vermitteln. Und vor allem, wir wollen wirklich der Wahrheit verpflichtet sein. Das heißt, das ist unser Gradmesser, das ist unser Leuchtturm. Wir wollen wirklich uns auch von oben inspirieren lassen, nicht nur von rechts und links. Und wir wollen das auch dem Volk vermitteln, dass wir da sind und dass wir kritisch hinschauen, egal was das Thema ist, und nicht einfach Dinge nachplappern, die uns vorgesetzt werden. Das ist unser Auftrag und dem wollen wir auch weiterhin treu entgegenwirken.
Jetzt konnte man ja kürzlich gross lesen in Schweizer Medien, dass es erstmals mehr Konfessionslose, also Leute, die sich nicht einer christlichen Denomination zugehörig fühlen, gibt als zum Beispiel Katholiken. Aber ich kann mir gerade vorstellen, in Zeiten, wo das Ungewissheit gross ist, auch der Druck steigt, auch auf das persönliche Vorkommen, gibt es sicher auch mehr Suchende, die sich wieder Parteien zuwenden, die noch etwas vertreten. Sehen Sie gerade in diesem Spannungsfeld Chancen für die EDU, dass sie sich behaupten kann und vielleicht noch viel stärker wachsen kann als je gedacht?
Ja, also durchaus. Also wir sehen zum Beispiel auch in der ganzen Corona-Debatte, da haben sich viele Leute uns angeschlossen, die sich von anderen Parteien einfach nicht vertreten sahen. Und die haben sich eigentlich nicht mal so sehr am Christlichen orientiert, sondern die haben eigentlich sich mehr am Effekt orientiert. Sie haben geschaut, ja, dass es die Partei, die die Wahrheit sucht, die eine Sehnsucht hat nach Gerechtigkeit. Und dort haben wir durchaus Schnittstellen mit diesen Leuten, unabhängig unseres Glaubens, den wir haben. Sondern es ist dann mehr auch der Effekt des Glaubens. Also ich merke, dass das für viele Leute noch sehr attraktiv rüberkommt. Und ich denke, je mehr dass das ermangelt, desto größer entsteht eine Sehnsucht nach dieser Verlässlichkeit. Und dort haben wir Chancen und ja, dort, denke ich, liegt auch unser Potenzial vergraben.
Vielleicht zum Schluss noch ein persönlicher Ausblick von Ihnen. Bleiben Sie noch 20 Jahre EDU-Präsident?
Nein, ich glaube ganz sicher nicht. Also das habe ich von Anfang an gesagt. Ich kann nicht sagen, wie lange, dass ich Präsident der EDU sein werde. Ich habe mal gesagt, vielleicht 2 Legislaturen. Aber bis jetzt ist es immer so gewesen, dass nicht ich das Ablaufdatum bestimmt habe, sondern der, der mich eingesetzt hat.
Das sagt Daniel Frischknecht, Präsident der EDU Schweiz. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute unser Sendegast waren und danke für das angeregte Gespräch. Meine Damen und Herren, das war eine Sendung der Schweizer Zeit, ausgestrahlt von Radio Kontrafunk. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie zweiwöchentlich über Inhalte informiert werden möchten, die nicht ungesagt bleiben dürfen, dann abonnieren Sie doch die Schweizer Zeit auf schweizerzeit.ch. Mein Name ist Danian Liebrand, ich wünsche Ihnen eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal.